Hallo, jetzt ist es wieder 18 Uhr und Sie wissen ja, was Sie da erwartet. Hast du den noch? Kannst du mir mal sagen, ob das, weißt du, ob das Filz ist oder Samt? Ist es Filz oder ist es sogar Samt? Man denkt, dass es wäre Filz, aber es ist Samt. Wir haben einen Kleiderbügel mit Samt hier gefunden. Wer den abzugeben hat, der kann herkommen oder umgekehrt. Es ist schon Samt, oder? Weil eigentlich, sag du nochmal. Ach so, den Stecker. Ist ja viel wichtiger, als ob das jetzt Filz ist oder Samt. Warum immer ich, die Nachrichten, schon wieder die Nachrichten, warum immer ich habe ich mir gekauft, das ist der Fokustitel von, auf dem Fokus von heute ist das vorne drauf, warum immer ich, fühlt man sich gleich angesprochen, ich, warum immer ich. Ich habe mir, Zufallsforschung heißt es da, und da sind abgebildet die beiden Jungs, die schon vor ungefähr einem Monat oder zwei da vorne drauf waren bei Scheidungsopfer Mann. Das sind so zwei gezeichnete Figuren, weil sie die einfach nur gezeichnet haben. Und der eine ist glücklich jetzt, also bei Scheidungsopfer Mann waren sie beide irgendwie gerade, oder da war nur der eine dabei, der jetzt aber hier glücklich ist, und der andere ist daneben gezeichnet auf so einer Bank. Der hat eine Wolke drüber, die aus Fingerabdrücken, sehe ich gerade, gemacht ist. Das ist Subliminal, Fingerabdrücke sollen das sein oben. Aus denen regnet so kleine Striche, und der andere, der ist halt im Regen, während der andere in der Sonne ist. Und ein gelbes T-Shirt hat, warum immer ich, wie das Unvorhersehbare unser Leben bestimmt. Im Fokus von dieser Woche Zufallsforschung, warum immer ich. Es könnte wärmer sein im Studio. Die Mitarbeiter sitzen derweil herum und klicken sinnlos irgendwie auf Webseiten herum, klicken das Internet ganz tot. Da kann man immer so ja manchmal mit der Maus drücken, und dann geht's am Ende nicht mehr, und der Server kann es nicht mehr machen, und das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die 18 Uhr Nachrichten auf Reboot FM. Reboot FM 104,1. Ich habe noch einen Zettel mitgebracht. Vorne beim Fokus ist ja immer das, was der Herr Markwald in der Woche erlebt hat. Der hat am Mittwoch erlebt über Europa. Der Abgeordnete, da sind die auch abgebildet, der Abgeordnete scheint sich nicht einmal zu schämen. Er schweigt nur und läuft davon. Staunend beobachtet der RTL-Zuschauer, das hat er nämlich im Fernsehen gesehen, der Markwort, als er gerade frei hatte am Mittwoch, wie der Europaparlamentarier Jo Leinen die Betrugsvorwürfe des neben ihm her hastenden Reporters wortlos erträgt. Da hat der Reporter so gehastet, und der Jo Leinen ist wortlos einfach neben dem auch hergegangen und hat nichts gesagt. Der frühere SPD-Minister, ein lauter Trommler, ein leiser Pfeifer, ein lauter Trommler mag, ein Warner und Mahner und Warner mag zu seinen eigenen Schwindeleien keinen Mucks sagen. Ein stummer, keinen Mucks. Er gehört zu dem Teil der Abgeordneten. Der Teil von dem Abgeordneten, der keinen Mucks sagen will, gehört zu denen, die sich Geld organisieren, für das sie nichts geleistet haben. Sie schanzen sich 262 Euro Tagesgeld zu, obwohl sie nur wenige Minuten anwesend sind. Sie schreiben sich in Sitzungslisten ein, auch wenn Sitzungen ausfallen. Sie unterschreiben für den Straßburger Freitag, an dem wegen Arbeitsmangel keine Plenarsitzung, Arbeitsmangel, das kann doch gar nicht sein, mehr stattfinden. Und sie praktizieren den Brüsseler Donnerstag, kurzer morgendlicher Auftritt vor dem Anwesenheitsregister, eine Unterschrift im Gegenwert von 262 Euro und ab mit dem Rollkoffer zum Flughafen, weil sie unten sich jetzt auch Räder gekauft haben, damit sie das, damit er besser... Diese Räder unten am Koffer kennen Sie auch. Das kostet 262 Euro, und das ist natürlich, während der Herr Markwort, der hat seinen anderen Koffer dabei, auch immer, wenn er, aber jetzt, ich glaube diesmal, oft reist er ja auch, das letzte Mal, wo ich das gelesen habe, da war er gerade auch unterwegs. Jetzt, was der Markwort selber macht, er sitzt halt zu Hause vor der Glotze und hat das gesehen auf RTL mit dem Rollkoffer. Das hohe Tagegeld als Ersatz für Kosten im Ausland erfunden, verfälschen die Diätenschnorrer zum heimlichen dritten Einkommen. Wie unterentwickelt das Umweltbewusstsein eines Teils der Volksvertreter ist, zeigt ihre Reaktion auf den österreichischen Abgeordneten Hans-Peter Martin. Weil er den Missbrauch aufgedeckt hat, haben sie ihn geächtet. Nicht der Steuerverschwender ist aus der Gemeinschaft ausgestoßen, sondern derjenige, der Korrektheit fordert. Ist das krass. Der Ehrliche ist immer der Dumme. Und der Dumme hat es nicht gemerkt rechtzeitig und ist der Ehrliche, ist der Ehrliche doch, und hat jetzt euch für einen Moment selber ganz durcheinander und hat das mit den Diäten muss er selber bezahlen am Ende, dass er dies mit dem Rollkoffer und so. Das hat der Markwort vorne hingeschrieben. Das ist auf Seite 3. Da müssen Sie das Titelbild umschlagen und haben die. Daneben ist diese Anzeige. Dann ist das mit dem Papierkorb geschrieben, wo da ist die Rechnung aus dem Adlon gefunden worden von dem Mann, der zurücktreten musste. Haben Sie auch gelesen, dass der Mann musste. Er war im Adlon untergekommen und hatte jetzt, wegen einer Intrige musste er jetzt, das Heft, das Handtuch, das Heft abgeben, den musste er zurücktreten, und jetzt hat mit verschwörerischer Energie jemand was gemacht und mit konspirativer Fantasie und da waren politische Netzwerke und ein Bömpchen, das du zur gegebenen Zeit zünden kannst, hat der Marquardt auch geschrieben. Fast 2,5 Jahre später hat er irgendwas anderes noch gewesen und dann macht er das am Ende noch mit einem lateinischen Satz zu Ende, damit der, vielleicht ist das für das Anzeigengeschäft wichtig, wenn man vorne immer was, da gibt es bestimmt auch einen Vertrag. Bild, das sagt er am Samstag, da hat er auch die Zeitung gekauft morgens, kann heute von einem Sieg gegen 2 Europaabgeordnete berichten. Sie haben der Zeitung wegen Kritik an Diäten eine Hetzkampagne vorgeworfen. Das tollste EU-Parlamentspräsident Pat Cox, Irland, ist Irland jetzt auch dabei? Irland hatte sich eingemischt und bei Justizministerin Tsipras protestiert. Die Hamburger Richter urteilten unbeirrt für die Pressefreiheit. Hamburger Richter, wenn wir die nicht hätten, für die Pressefreiheit. Trotz der gewünschten Indemnität, das übersetzt er für die Fokusleser. Straflosigkeit für Äußerungen von Abgeordneten, das heißt Indemnität. Und wir haben für Sie in der Zwischenzeit auch Musik. Heute ist es ja mit Musik, da ändert sich was bei Reboot FM. Heute haben sie Musik dazu gespielt, da machen sie immer mal was anderes, damit die Hörer auch das Zuhören, nee, dass die Hörer am Radio auch was hören. Das Interessanteste fand ich jetzt aber, weil es ja eine Nachrichtensendung ist, fand ich, das war mit dem Fußballer Oliver Bierhoff, der war, das ist schon ein bisschen her, der war ja angeblich an der Humboldt-Universität und hat dort einen Vortrag gehalten und darüber hat letzte Woche schon die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Sonderbeilage Feuilleton geschrieben. Das ist wirklich interessant. Das ist wirklich eine Nachricht. Das ist hier überschrieben mit dem Titel des Artikels und der heißt Golden Goal vom Katheder. Dazu müssen Sie wissen, einerseits, was Katheder bedeutet, das ist aber an der Uni diese Kanzel über dem das oben da. Das mit dem Golden Goal, das ist eine Anspielung, nicht weil der Oliver Bierhoff hat im Jahr 1996 als Deutschland, Sie sehen schon, das langweilt mich selber natürlich, weil ich das weiß, aber weil Sie es nicht wissen, der hat im Europameisterschaftsendspiel 1996 Deutschland gegen Tschechien das Golden Goal geschossen. Das war, wenn die Verlängerung ist und eine Mannschaft schießt ein Tor, dass dann das Spiel schon zu Ende ist und die andere kann keins mehr schießen, das war Oliver Bierhoff und jetzt ist Oliver Bierhoff an der Humboldt-Uni gewesen. Und da wird darüber berichtet von Klaus Ungerer. Immer diese leidigen Freundschaftsspiele. Schon als Gast, das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schon als der Gast das Spielfeld betritt, als Schlips und Zähne im Blitzlicht glitzern, Schlips im Blitzlicht. Vielleicht hat er so einen paillettenbestickten Schlips an. Oder die Zähne, dass Zähne im Blitzlicht glitzern. Würde sie das nicht auch eher ekeln? Zähne, die im Blitzlicht glitzern. Man weiß es nicht, Hände schäkern, spürt man. Das wird heute ein hartes Stück Arbeit für den Länderspielleitgeprüften. Das sind 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 Buchstaben Länderspielleitgeprüften. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass im Französischen das längste Wort im Französischen hätte auch 24 Buchstaben und das wäre anticonstitutionnellement. Verfassungsfeindlich gegen die Verfassung. Im Deutschen ist selbst Länderspiel leitgeprüften genauso lang. 24 Buchstaben Betrachter. Hartes Stück Arbeit. Wir waren bei dem Bierhoff. Freizeitbetriebswirt Oliver Bierhoff. ist bei den Wirtschaftswissenschaftlern der Humboldt-Uni angetreten. Angetreten ist auch, wie das Spielfeld und so, das sind alles so Fußballbezüge auf den Fußball, was der Oliver Bierhoff ja früher gespielt hat, Fußball, eine Vorlesung zu halten. Thema, was die Gesellschaft vom Sport lernen kann. Mit dem Profisport und der Universität treffen zwei Kontrahenten aufeinander. Auch das ist so eine, nicht wahr, Fußball durch das Spiel, Fußballspiel, die einander wenig einzuschätzen wissen. Bierhoff agiert aus einer sicheren Deckung heraus, auch das ist, ich glaube, ich sage das jetzt bei den weiteren fußballmäßigen Bildern, sprachlichen Bildern gar nicht mehr dazu, weil das sind natürlich alles, das ist bei den folgenden dann auch so, agiert Bierhoff, der agiert aus einer sicheren Deckung heraus, doch wirkt sein Auftritt schematisch, kein gedanklicher Pass ergäbe einen unvorhergesehenen Sachzusammenhang. Sachzusammenhang hat nur ungefähr 15 Buchstaben, eigentlich ist 15 ja eine Zahl, die man auf einen Blick sieht, oder? Ja, sind genau 15. Ha, meine Güte. Warum immer ich? Deutschland gehe es wie einer guten Fußballmannschaft, die überraschend gegen den Abstieg spiele. Bei Ascoli Calcio sei ihm das genauso ergangen. Da helfe nur, dass sich jeder an die eigene Nase packe und alle gemeinsam an einem Strang zögen. Dass man sich an die Nase packe und an einem Strang zöge, alle gemeinsam. Das ist kein Bild aus dem Fußball. An eine Nase packe, an einem Strang zöge. Jetzt kommt es aber wieder, ein Trainerwechsel allein helfe nicht weiter. Man brauche ein klares Bekenntnis zur Elite und zum Leistungsträger, der den Rest der Mannschaft mitziehe. Damit brauchten wir eben auch den Wettbewerb, welcher ja oft mit sozialer Kälte gleichgesetzt werde. Dabei freuten wir uns doch jeden Samstag über den Wettbewerb in der Bundesliga. Ein, zwei schwächere Spieler, ich glaube, das ist mein Lieblingssatz in dem ganzen Text, ein, zwei schwächere Spieler könne eine Mannschaft durchschleppen, aber auf Dauer eben keine 4 Millionen. Stellen Sie sich das vor, eine Fußballmannschaft, die 4 Millionen durchschleppt, die so durchs Stadion schleppt, das ist ja kaum noch Luft zum Atmen wäre, glaube ich. Ein, zwei schwächere Spieler können eine Mannschaft durchschleppen, aber auf Dauer eben keine 4 Millionen, 6 Millionen erst recht nicht. Und sei nicht eine gut funktionierende Marktwirtschaft die Voraussetzung für einen gut funktionierenden Sozialstaat? Fragezeichen. Die Begegnung, das ist jetzt über das Ganze wieder, die Begegnung droht in, Klaus Unge hat das geschrieben, die Begegnung droht in Langeweile zu ersticken, als plötzlich Stimmung von den Rängen in den Diskurs schwappt. Kein Kommentar. Schwarz-rote Flugblätter wirbeln auf, eine überraschende Drangperiode von Seiten aufstrebender Studientalente beginnt, Protestschreie ertönen. Das ist ja irrsinnig beliebt, das machen auch alle anderen Zeitungen genauso, dass sie dieses, was früher ja das, und da sind die Studenten natürlich auch selber schuld, nicht, dass das früher was so dieses Protest, nicht wahr, was sie alle, dann sagen sie, die 68er, wo sie auch ganz mittlerweile schon sehr darunter leiden, dass sie immer nur so doofe, dass sie das alles selber gar nicht wissen und auch gar nicht so genau wissen, warum sie das schreiben, aber sie müssen es irgendwie schreiben, dass man so über so Protest, nicht wahr, dass man diese mit schon fast so einer ethnografischen, aber der Student ist schuld, das ist noch vor dem Journalisten natürlich das verachtenswerteste Wesen, sagt man, glaube ich, das Wesen. Protestgeschreie ertönen, unverständlich leider, der hat es nicht genau gehört, der Ungerer. Auch fliegen bunte Bälle gegen Bierhoff, der schön ordentlich neben sich aufs Rednerpult legt, ehe er wieder Ruhe ins Spiel bringt. Man solle ihn doch ausreden lassen. Hinterher könnten ja Fragen gestellt werden. Ein Heißsporn, das haben sie früher auch geschrieben, Rudi Dutschke, ein Heißsporn. Der Heißsporn hat sich merklich abgekühlt. Ein Golden Goal gegen den Heißsporn. Er ist jetzt nicht mehr so warm unten oder oben oder eben überhaupt. Ein Heißsporn aus dem Publikum wird noch des Feldes verwiesen. Dann regiert wieder, er hat sicher was Böses gemacht, dann regiert wieder die Routine des Mannes, der in seiner Profikarriere genügend verbalen Attacken auszuweichen verstand, derweil die Materie ihn immer wieder unverhofft an Kopf und Knien traf. Die Materie. Deutschland brauche Doppelpunkt, Teamplay, Fairness, Leadership, Talente müssen gefördert werden, ohne Charakterwerte. Allerdings sei alles Können nichts wert, wer denn von den derzeitigen Nationalspielern schon in der U18 gespielt habe. Oft seien es die größten Talente, die an charakterlichen Defiziten scheiterten. Unabdingbar für eine große Karriere seien, auch wieder der Doppelpunkt, Disziplin, Mut, Kreativität, hier kicherte mancher im Publikum, so wie Pelé, Cruyff, Zidane, immer das Überraschende täten, dürfe auch ein Unternehmer nicht nur auf die Rendite achten, sondern müsse Innovation wagen. Jetzt hören Sie, jetzt ist schon das, die Lüftung von dem Monitor, irgendwas von dem Laptop ist angesprungen, können Sie hören? Es ist nämlich zu kalt, der heizt jetzt, das ist so kalt im Studio. Das ist der 19. April. Heute, die müssten mit den Fußballern und so mit einem Gandhi-Zitat gedenkt Bierhoff das Match torlos zu Ende zu bringen, als noch einmal der Aufmupf hupft. Krass. Als noch einmal, und es geht noch viel mit einem Gandhi-Zitat gedenkt er, das Match Todes zu Ende zu bringen, als noch einmal der Aufmupf hupft. Ein Backenmilchbart, stellen Sie sich vor, ein Backenmilchbart ergreift die Initiative, entlarvt in knappen Worten die ideologische Verbrämtheit und Konditioniertheit des Profisportlers, weist auf soziale Schieflagen hin und dringt mit dem Saalmikrofon am Mund einschussbereit in Oliver Bierhoffs Torraum an. Das klingt nun eher nach so einer Sexszene, nicht? Er dringt mit dem Saalmikrofon am Mund einschussbereit in Oliver Bierhoffs Torraum ein. Meine Güte. Der schreibt sich so aus Klaus Ungerer so heraus, je nachdem auf welcher Seite von, ob man im Klaus Ungerer ist oder einschussbereit oder außerhalb in Bierhoffs Torraum, ob der es denn für ethisch halte, seinen Fußball mit dem richtigen Leben gleichzusetzen. Was denn aus den vielen anderen Menschen werde, wenn es immer nur um Leistungsträger gehe. Die werden halt linker Verteidiger, das kennen Sie sicher. Da setzt der Nehmermüd-Freundliche den elegantesten Konter seiner Laufbahn. Habe der Fragesteller sich nicht durchs Fragen selbst zum Leistungsprinzip bekannt? Schließlich leiste er doch etwas, stelle er sich hin für seine Meinung, wo andere nur schwiegen. Lächelt Bierhoff. Der andere lamentiert. Das muss ein Golden Goal gewesen sein. Da meint er, weil der Bierhoff muss irgendwie gesagt haben, jetzt du, wo du was fragst, sei das ja auch Leistung. Das ist so mit so einem ganz kleinen Wusch dummer System. Wirtschaftstheorie kann man immer so gleich den Studenten zum Lamentieren oder den Journalisten zum Golden Goal notieren bringen. Weil der hat dann gesagt, ja, weil du jetzt aufstehst, bist du ja auch Leistungsträger, weil du eine kritische Frage stellst und Kritik, Leistung und so nicht. Und dann der Student sich hier gleich, stimmt, aber anders, und so. Und das hat der Klaus Ungerer sofort niedergeschrieben. Klaus Ungerer, der sich hiermit in die Liste der 2004 bei Ausübung ihres Berufs schwer zu Schaden gekommenen anscheinend Journalisten einreiht, der heißt Ungerer mit Nachnamen und Vornamen Klaus. Das ist Musik. Als wär's damit nun aber nicht schon genug, gibt's auch noch die Zeitung Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die kennen Sie vielleicht gar nicht, das kommt sonntags immer, die ist vierfarbig, die unterscheidet sich auch sehr von der Frankfurter Allgemeinen Montagszeitung oder Dienstagszeitung, Mittwochszeitung und so weiter. Sie ist nämlich ganz farbig, weil also dadurch wird so eine ganz andere natürlich Anzeigenkundenschaft angesprochen. Das ist für die Anzeigenkunden, die denken, wir möchten gerne mal eine farbige Anzeige machen. Dann machen sie am Sonntag das, weil da ist der Rest. Das ist in Farbe gedruckt. Die Sonntagszeitung, Frankfurter Allgemeine, da ist riesengroß, das ist auch unterschiedlich, das ist in der Frankfurter Allgemeinen Wochentagszeitung ja nie so, da ist riesengroß ein Bild vorne drauf, ein Baby ist abgedruckt auf einer Briefmarke. Das ist ein Subliminal Bild für ein Baby, das soll, hier sieht man so ein im Auto vorbeifahren, zum Beispiel am Kiosk, so für einen Bruchteil einer Sekunde und dann denkt man, Kinder kriegen, nicht vergessen, vielleicht heute Abend. Ein Baby, das ist dann die Prinzessin von irgendwas, da ist auch irgendwie hier, nicht, was ist es, die Prinzessin hat das Kind bekommen, das Kind hat geschrien, da ist das Kind irgendwie aus Schweden, ist es Schweden? Nein, Norwegen, Skandinavien, oben. Obendran an Europa. Obendran. Da ist nämlich, als wäre das nicht genug, hat sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung auch dem Bierhoff angenommen. Herrn Bierhoff, Oliver Bierhoff. Und sie haben oben, das ist auch anders als bei der anderen Zeitung, da stehen zum Beispiel oben die Fußballergebnisse, die sind sonst in der Woche immer unten, in der Woche sind aber sonst auch wenig Fußballspieler. Aber wenn, dann steht es unten montags. Und da haben sie die ganzen Figuren, über die sie jetzt besonders ausführlich berichten, oben schon abgebildet. Oliver Bierhoff, die Schöne und das Genie. Ist natürlich Unsinn, weil das steht bei Uma Thurman, über die sie auch schreiben. Die Schöne und das Genie, weil das Genie, obwohl Bierhoff ja ein Wirtschaftswissenschaftler geworden ist, haben sie das nicht geschrieben. Oliver Bierhoff, ein Rüpel wird seriös. Das ist schon besser. Das könnte man fast, das ist aber über Stefan Raab, der da auch vorne abgebildet ist, sodass er der Schatten von dem Arm von Stefan Raab so fast so einen Schatten wirft, einen digitalen Schatten auf das Datum 18.04.2004 von gestern, die Sonntagszeitung. So, ne, und der hebt den Arm so zum, was ist morgen? Morgen. Egal. Bei dem Bierhof steht jedenfalls das nicht natürlich, weder die Schöne und das Genie noch ein Rüpel wird seriös, sondern da steht der Fußballer als Chefökonom. Und das ist nicht im Feuilleton, nicht im Wirtschaft, doch im Wirtschaft, ist nicht im Gesellschaftsteil, sondern es ist hier im Wirtschaftsteil abgedruckt. Ein riesenhaftes Interview mit dem, aber die Krawatte, die so geblitzt hat noch am Donnerstag oder wann die das andere geschrieben hatten mit dem Herrn Ungerer, da ist die Krawatte jetzt auch, die ist halt vorne fotografiert. Da ist die Krawatte ist einfach so blau mit so einem dunkelblauen Hellblau, mit so Stahlblau, mit dunkelblauem Streifen und so ein bisschen weiß. Das ist im Blitzlicht, das ist auch egal. Was irrsinnig, was richtig interessant, was frappierend ist an dem Bild, ist das, was der Bierhoff mit seiner Hand macht. Also der sieht, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht noch vorliegen haben, da müssen Sie im Altpapier schauen, ob Sie noch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung haben. Aber wenn Sie selber auszuschauen wollen, wie der Bierhoff da vorne drauf, abgesehen jetzt von der Krawatte, dem Sakko, dem Hemd, der irrsinnigen Frisur und dem Komischen, was er mit seinen Augen macht, wie er so nach oben in irgend sowas schaut, wofür es keinen Namen gibt, ist das, was er mit seiner Hand macht. Er hat, welche Hand? Ist das von ihm die rechte Hand? Vielleicht können Sie das auch mal, er hat den Daumen hat er so unter dem Kinn, so im Kehl, im Kopf oder wie man es so da, wo man unten, das ist ja interessant, den Zeigefinger, mit dem Zeigefinger machen sie vielleicht mal gar nichts, weil den Zeigefinger kann man nicht sehen, den Mittelfinger hat er so an das Ohr gelegt, da wo Koteletten bei Männern wachsen und bei Frauen ist da einfach neben dem Ohr, hat er so, dann hat er den Ringfinger, ich mache das jetzt auch, so abgewinkelt, dass er so, also das untere Glied von dem Ringfinger bis zum Mundwinkel und dann so nach unten und dann den kleinen Finger zwischen Oberlippe und Nase gelegt. Dass es so aussieht wie so eine, das ist so diese Denkerpose, die noch nicht mal und den Zeigefinger wird jetzt deutlich, den hat er irgendwo an. Das ist so, das macht halt so einen Ausdruck im Gesicht, als würde man denken. Ist aber irrsinnig kompliziert und der rechte zwischen dem Mittelfinger und dem kleinen Finger ist halt ein rechter Winkel und unten ist so, vielleicht schauen Sie doch nochmal in Ihrem Altpapier, ob Sie das noch finden. Ich mache Ihnen etwas Musik und dann ist das aus und dann kommen Sie nochmal zurück, bitte. Haben Sie es noch gefunden, Ihres Bild, oder? Das ist jetzt aber, das Interessante ist ja eigentlich das Interview, was Sie mit ihm gemacht haben. Wer hat es gemacht? Ja, irgendjemand. Herr Bierhoff, wie kann die Wirtschaft vom Sport lernen? Das ist also jetzt, da geht es jetzt darum, dass nämlich, das ist auch schon überschrieben mit, die Wirtschaft muss über den Kampf zum Spiel finden, was das Gleiche ist, was glaube ich der Herr Söder von der CSU noch nicht gesagt hat. Vielleicht hat er einen Vorabdruck von der Rede von Bierhoff und was er da mit den Händen macht, da ist jetzt noch ein großes Bild, das sage ich Ihnen nicht. Man weiß ja gar nicht, wie die einzelnen Finger überhaupt heißen. Aus meiner Sicht, sagt der Bierhoff, lassen sich jede Menge Erfahrungen vom Sport auf die gegenwärtige Lage in Deutschland übertragen. Es gibt Parallelen zwischen dem Sport und der Wirtschaft. Es geht um Menschen. Viele gute Eigenschaften und Regeln, die auf dem Fußballplatz akzeptiert werden, sind jenseits des Rasens aber alles andere als selbstverständlich. Dabei gibt es viele Bereiche, die man vom Sport auf die Wirtschaft übertragen kann. Zum Beispiel, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Fasts, nenne ich sie jetzt einfach kurz, das spart Sendezeit, die Fasts. Wettbewerb und Eigenverantwortung, sagt Bierhoff. Für jeden Profifußballspieler ist der Wettbewerb wie ein Motor. Hätte ich diesen Wettbewerb nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich nie der erfolgreiche Fußballspieler geworden, der ich geworden bin. 1998, als ich in Italien Rekordtorschützenkönig wurde, hatte ich die ganze Saison über ein Wettrennen mit Ronaldo von Inter Mailand. Der hat mich immer wieder angetrieben, mehr zu geben. Wettbewerb motiviert dich, er stachelt den Ehrgeiz immer wieder an. Für einen Leistungssportler ist das existenziell. Fast im Sport finden das alle okay. Und in der Wirtschaft? Bierhoff. Marktwirtschaft lebt davon, dass Menschen und Firmen miteinander in Konkurrenz treten. Den Vorteil haben die Verbraucher. Alle profitieren. Und doch haben gerade in Deutschland Wettbewerb und Leistung für viele den Anschein des Unsozialen. Leistung wird im Wettbewerb erbracht. Es wundert mich, dass wir in Deutschland wie selbstverständlich den Leistungsgedanken im Sport akzeptieren und uns andererseits im Wirtschaftsleben oft schwer damit tun, Wettbewerb als Motor zu betrachten und Leistung anzuerkennen. Fast. Woran liegt das? Bierhoff? die beschränkt sich wirklich aufs Allernotwendigste, um den gedanklichen Fluss in dem Bierhoff-Roboter nicht zu unterbrechen. Und der sagt, ich kann nicht erklären, warum viele Menschen das im Wirtschaftsleben nicht so positiv sehen. Im Sport wollen die Menschen Leistung sehen, sie wollen Führungsspieler. Es ist merkwürdig, dass derjenige, der in der Wirtschaft herausragt, dagegen immer etwas skeptisch betrachtet wird. Fast vielleicht, weil ihm sein Gehalt geneidet wird. Bierhoff. Leistung muss belohnt werden und sie muss leistungsgerecht belohnt werden. Ein Vorstand muss höher bezahlt werden, weil er einfach mehr leistet. Fast. Gibt es eine Grenze, ab der hohe Gehälter unanständig werden? Darf ein Vorstandschef das Hundertfache eines Facharbeiters verdienen? Ich wette, da sagt er nein, der Bierhoff. Auch Vorstände sollten nach ihren Leistungen bezahlt werden. Deshalb ist es oft unverständlich, wenn die Gehälter erhöht werden, während das Unternehmen Verlust macht. Die Frage ist natürlich grundsätzlich, wie man Leistung misst. Aber im Sport werden gute Leistungen belohnt und sie werden auf dem Fußballplatz von den Fans honoriert. Dabei haben Führungspersonen auch soziale Kompetenzen. So hat ein Schwarzenbeck gerne die Drecksarbeit für Beckenbauer gemacht, weil er gespürt hat, dass der die Mannschaft und auch sie selber weiterbringt. Das gilt auch für die gesamte Gesellschaft. Das ist inwiefern fast. Sie kann lernen, dass man etwas leisten muss, um erfolgreich zu sein. Die Leistung wird durch Wettbewerb stimuliert, aber um diese Leistung bringen zu können, bedarf es auch bestimmter Charaktereigenschaften. Welche sind das? Man muss Eigenverantwortung übernehmen, man muss Disziplin an den Tag legen, man muss Mut haben. All diese Dinge, die für einen erfolgreichen Sportler gelten, gelten auch für einen erfolgreichen Unternehmer. Der Sport zeigt, dass Märkte und Wettbewerb funktionieren. Jenseits des Sports werden Wettbewerb und Leistung aber zu oft mit negativen Ressentiments belegt. Warum ist das beim Sport anders? Fußball ist immer noch Unterhaltung, er weckt sehr viel Emotionen. Die Menschen leben mit, wenn sie sehen, was auf dem Platz passiert. Sie begegnen einem erfolgreichen Fußballer anders als einem erfolgreichen Geschäftsmann. Der wird mit sehr viel mehr Abstand betrachtet. Dabei gibt es im Fußball wie in der Wirtschaft, gilt im Fußball wie in der Wirtschaft, wer diejenigen nicht fördert, die Verantwortung übernehmen, schwächt die Gesamtleistung und damit automatisch auch die Schwächeren. Wer den Stärkeren, das haben Sie sicher auch schon mal irgendwo anders gehört, wer die Stärkeren nämlich ans Bein pinkelt, um das mal so zu sagen, der pinkelt eigentlich den Schwächeren ans Bein, weil die Stärkeren dann ja nicht für ihre Gesamtheit und so. Das ist auch schon mal ohne dies ganze Fußball- und Wirtschaftsmäßige und Sportmäßige auch schon mal von jemand anderem gesagt worden. Die FAZ fragt weiter, ist das so interessant? Ja, der Arbeitsmarkt im Fußball ist offen. 70% der Spieler in der Bundesrepublik sind keine Deutschen. Arbeitsmarkt in Deutschland kennt viele Tarif- und Rechtsnormen. Fußball hat einfache Regeln. Wenn ich mir vorstelle, dass 70% der Steuerfachliteratur auf der Welt in deutscher Sprache sind, dann sieht man, wie überreguliert wir sind. Das gilt auch für den Arbeitsmarkt. Sind Regeln schwer verständlich und nicht klar definiert, kommt es zu Diskussionen und Unsicherheit der Beteiligten. Denken Sie nur an die komplizierte Abseitsregel und die ist nichts verglichen mit dem bürokratischen Dickicht, in dem die Wirtschaft in Deutschland zu kämpfen hat. Wenn man will, dass ein Spieler einen gewissen Fluss bekommt, müssen die Regeln einfach und verständlich sein. Und wer wollte das nicht, dass das einen Fluss bekommt, einen gewissen. Die Politik soll Regeln abbauen. So wenig wie ein Schiedsrichter ein Spiel zerpfeifen darf, damit sich schöne Spielzüge entwickeln können, so wenig sollte sich der Staat in die Wirtschaft einmischen. Wettbewerb braucht verlässliche Regeln, aber die Politik muss sich zurücknehmen, damit ein flüssiges Spiel entstehen kann. Das Spiel zerpfeifen. Man kann das so, was er meint, ist, dass die Politiker, die das mit dem Politik machen müssen, die haben das Spiel, dass sie das Spiel zerpfeifen. Weil sie sagen, sowas kann man das, da soll sich der Staat, sagt er, zurückhalten. Der Staat soll das nicht tun. Und dann fragt die FAZ, und das hilft gegen wirtschaftlichen Abstieg? Ich bin ja selber mal mit einer Mannschaft abgestiegen und habe erlebt, wie es ist, wenn alle die Schultern hängen lassen. Jeder jammert dann und sagt, es läuft nicht so und jeder wartet darauf, dass ein anderer was tut. So ist es auch in Deutschland. Die eigenen Ansprüche sind andere, als sie der aktuelle Tabellenplatz darstellt. Beide sind also jetzt fragt die FAZ, wie löst man das? Macht das der Trainer? Trainer ist jetzt auch Synonym für nicht den Chef, den Präsident, den Bundeskanzler. Macht das der Trainer oder muss die Mannschaft das selber machen? Mannschaft, das sind dann 80 Millionen Deutsche. Beide sind gefordert. Oft wird eine Änderung durch einen neuen Trainer erhofft. Wir sehen das jetzt wieder in der Bundesliga. Auch in der Politik kann ein neuer Trainer neuen Schwung geben. Aber das Wichtigste ist, dass jeder Einzelne versucht, seinen Teil so gut wie möglich zu machen. Die Summe aller bringt es dann wieder. Im Fußball sagt man, über den Kampf zum Spiel finden und sich wieder auf seine Stärken konzentrieren. Wo sind die deutschen Stärken? Es gibt eine Menge Tugenden, die im Ausland nach wie vor mit Deutschland in Verbindung gesetzt werden. Disziplin, Zuverlässigkeit, Organisation, das sind Stärken, auf die wir uns wieder besinnen müssen. Reicht in der Globalisierung die Besinnung auf alte Stärken? Was fehlt, ist Flexibilität. Unsere Regelungswut ist ein Problem. Arbeitszeiten lassen sich zum Beispiel nicht so einfach ändern wie in Italien. Besondere Leistungen kommen durch Kreativität zustande. Denken Sie an Beckenbauer oder an Zidane. Sie konnten ein Spiel gestalten, haben Pässe dorthin gespielt, wo sie niemand erwartete. Für die Wirtschaft heißt das nicht nur die Kosten drücken, sondern auch neue Potenziale und neue Märkte erschließen. Sie sehen. Es fällt mir irrsinnig schwer, das richtig alles überhaupt noch vorzulesen. Es kommt jetzt noch eine Frage und eine Antwort. Die haben Sie entweder verpasst oder haben Sie auch irgendwo noch ein Altpapier liegen, falls Sie da nochmal nachschauen wollen. Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die Nachrichten auf Reboot FM. Zusammengestellt übrigens von dem einzigen Moderator dieses Radios, der schon weiß, weil er das so oft machen muss, wenn er zur Tür reinkommt, welches der Stuhl ist, auf den er sich bestimmt nicht setzen wird, weil es der quietschende Stuhl ist und der immer wieder auf diesem, nur durch das Geräusch der Rollen auf unserem Teppichboden hier, sich selbst im Radio zu hörenden Stuhl setzt, der nicht quietscht. Hören Sie? Kein Stück quietscht. Über den Kampf zum Spiel finden, das hätten vielleicht auch, hätte Goebbels das gesagt, über den Kampf zum Spiel finden, hätte er nicht gesagt, oder? In Der Stürmer, über den Kampf zum Spiel finden, nein, das ist heute Musik, das ist nämlich richtig gescheit gewesen, Musik, das Stichwort, nach dem das heute gesucht ist, ist Raymond Pettibone. Raymond Pettibone. Musik von Platten, deren Cover Raymond Pettibone gemacht hat. Da werden Sie denken, gibt's da etwa nur diese Sonic Youth Platte? Das ist Goo von Sonic Youth. Gibt's da nicht noch andere? Minuteman. Die Minuteman Platte, ist da so ein Auto drauf? Nicht vorliegen, haben wir nicht vorliegen, aber das ist von Sonic Youth. Und der Raymond Pettibone hat das Cover gemalt. I stole my, das ist hier so klein, dass man es nicht lesen kann, aber ich weiß es natürlich auswendig. I stole my sister's boyfriend. Girlfriend. It was all whirlwind heat and flash. Within a week we killed my parents and hit the road. Sehen Sie, ich kann das immer noch nach all den Jahren auswendig. Boom, trotz Misere, das Wunder von Dresden. Deutsch, wie ist das so? Hier, trotz da. Eins, trotz zwei. Alles in Ordnung, trotz nichts geht mehr. Das Wunder von Dresden, Seite 3, das lassen wir aus. Aber vorne ist aufgeschrieben, aufgedruckt auf der Süddeutschen Zeitung von heute. Das haben wir neu. Das mit diesem Hammerschef, nicht? Der ist gezielt auch getötet worden. Die haben recht großes Unglück mit ihren Chefs zuletzt gehabt. Der letzte ist von den Israelis ermordet worden. Und jetzt ist der neue Chef, ohne dass man, bevor man so richtig wusste, was er denn macht, ist er jetzt auch liquidiert worden. Und weil ich darüber dann auch schon nachgedacht habe, steht das auch irgendwo, ich glaube, das steht hier nicht, aber es ist irgendwo auch geschrieben, dass sie müssen jetzt natürlich wieder einen neuen machen, die Hamas, einen neuen Chef, aber sie haben jetzt gesagt, dass sie, weil total doof sind sie natürlich auch nicht, haben jetzt gesagt, sie sagen den Namen nicht, weil sie sich ja auch ausrechnen können, was passieren wird, wenn sie nicht mit dem nächsten natürlich auch wieder passieren könnte, was mit dem jetzt passiert ist. Der ist dann liquidiert worden jetzt zuletzt. Das ist eine Meldung. Hier haben wir das mit dem Dresden. Wir suchen nach dem magischen Faktor in Dresden. Weiß nicht, ob man das finden kann. Den magischen Faktor. Dresden. Das ist auf der Seite 3 von der Süddeutschen. Jetzt haben wir hier auf der Seite 4. Da kann immer der Heribert Prantl schreiben, so die große alte Dame der Süddeutschen Zeitung, der Theo Sommer, der Meinungsseite von der Süddeutschen. der sagt hier, der schreibt über Berlin und die Republik, der Ort Berlin. Immerhin haben die Deutschen ein Gefühl dafür entwickelt, dass sie eine Hauptstadt haben. Was? Die Deutschen haben ein... Das hat man sich damals kaum vorstellen können, als über den Umzug von Bonn nach Berlin so heftig gestritten. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, vielleicht an früher, hatten Sie immer ein Gefühl davon? Ich weiß nicht, angenommen, Sie sind jetzt mal im Westen aufgewachsen. Hatten Sie ein Gefühl davon, dass Bonn, dass Deutschland eine Hauptstadt hat, nämlich Bonn? Hatten Sie das Gefühl schon vorher entwickelt? Ist es, also Gefühlsangelegenheit ist immer schwierig, hört darüber ungern im Radio, oh je, das betrifft mich jetzt so persönlich, warum immer ich muss das mit dem Gefühl, aber Sie hatten noch damals auch so ein Gefühl dafür entwickelt. Ist es ein Gefühl, was mehr so eine Ahnung, das mit Bonn, das ist jetzt die Hauptstadt davor, da, und das sind immer, der Kohl zum Beispiel war da, ich weiß nicht. Gefühl, das hatte man sich damals kaum vorstellen können, sagt der Prantl, Heribert Prantl. Als über den Umzug gestritten wurde, eine Berliner Republik, ist die Bundesrepublik aber deshalb nicht geworden. Auch wenn die Besichtigung der Reichstagskuppel für den braven Bundesbürger fast so etwas ist wie für den frommen Muslim der Besuch der Kaaba in Mekka. Das finde ich wiederum klug beobachtet, weil das stimmt ja. Zu Ostern sind alle Deutschen aufgerufen, nach Berlin zu kommen, am Hackischen Markt neue Schuhe zu kaufen. Und dann gehen sie mit den alten Schuhen vielleicht noch? Gehen die erst? Nee, die gehen erst, das weiß man nicht, warum machen die das? Das ist aber auch egal. Die gehen dann oben auf den Reichstagskuppel, dieses spiralförmige Ding rauf, gucken einmal runter, wieder runter und abends noch. Das ist gut für den Terrorismus, sagt der Prantl, aber nicht von wesentlicher Bedeutung für die deutsche Politik. Ungefähr das Ganze so, wie viel ist das? 4x4 cm groß. Da steht natürlich noch viel mehr. Was ich aber jetzt einfach mal weglasse. Das ist Zensur. Ruft jemand. Zensur. Ermittlungen gegen Döring. Kennen Sie den Döring? In der Affäre um die unklare Finanzierung einer Umfrage zur Wirtschaftspolitik in Baden-Württemberg ermittelt die Staatsanwaltschaft nun auch gegen Wirtschaftsminister Walter Döring, FDP. Döring sagte, die Ermittlungen würden mit dem Verdacht der Vorteilsannahme begründet. Dabei gehe es um Briefe, die er im Interesse der früheren badischen Firma Flow Waste geschrieben habe. Deren Geschäftsführerin soll die Umfrage bezahlt haben. Flow Waste? Ja, ist das auch so eine Firma, die so Fluss ins Spiel, der Flow Waste, heißt Waste nicht Abfall. Flow Waste hat möglicherweise eine Umfrage von der FDP erworben, käuflich. Krass. Armselige mit der FDP, das ist so die FDP-Spalte hier. Der FDP geht es gleich weiter, armselige Liberale. In der FDP gibt es heftige Kritik am Erscheinungsbild der Partei, an der Aufmachung der Partei, am öffentlichen Auftreten der Partei, an ihrem Lebenswandel, an ihrem Bild, was sie in der Öffentlichkeit hinterlässt, Eindrücke vermittelt, über den, da geht sie, ist die FDP zu sehen. Der Fraktionschef der Liberalen im Niedersächsischen Landtag, sehen Sie, es sind auch solche Politiker aus den kleineren, aus diesen Ländern von Deutschland, aus den Bundesländern, Philipp Rössler schrieb in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das können wir gleich noch nachschlagen, ob das wirklich stimmt oder ob wir hier nach Strich und Faden, wie würde man das sagen? Der hat das für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die hier jetzt auch, jetzt hat sich schon einer rausgenommen. Der hat jedenfalls das gesagt, da drin geschrieben, die Partei sei arm an Themen, wirke unsympathisch und rechthaberisch und habe ihren Halt im Bürgertum verloren. Jeder Liberale müsse sich um die Verbesserung des Images bemühen. Kampf zum Spiel finden. Dann haben sie die SPD auch hier über die SPD geschrieben für Berlin, DPA. Das hat ja die DPA für die Süddeutsche geschrieben. Haben sie einfach aus dem Ticker genommen und haben aber ein Foto dazu gemacht. Für SPD-Chef Franz Müntefering war es ein ungewohnter Auftritt. Der katholische Sozialdemokrat predigte am Sonntag in Berlin erstmals in einer Kirche. Wo hat er denn sonst gepredigt? Hat er etwa nur in so einem kleinen Varieté gepredigt? Er hat gepredigt erstmals in einer Kirche. Vielleicht ist er auch was ist denn der Katholizismus des Islam? Vielleicht ist er auch ein anonymer Schiit oder er hat in der Kirche zum ersten Mal gepredigt. Zum Thema, wie lässt sich Christ sein in eine politische Tätigkeit einbringen, sprach er in der, halten Sie sich fest, Charlottenburger Evangelischen Luisenkirche, Foto dpa. Da ist er so, hinter ihm ist so eine Kreuzigungsabnahme des Jesus vom Kreuz oder so. Und davor ist der Müntefering, und das ist dann auch noch ökonomisch, weil er ist ja der katholische Sozialdemokrat in der Evangelischen Luisenkirche, Foto dpa. Als ein Baby schrie, lockerte Münte die Stimmung mit den Worten auf, das sind die Jusos. Ich weiß nicht, vielleicht hat er, Ist das blasphemisch? Er könnte was ganz anderes gesagt haben. Er könnte was mit den Juden gesagt haben. Aber er hat gesagt, das hat er vielleicht richtig verstanden. Der wollte einfach einen Witz machen, weil er merkte schon, ach, es ist so ein bisschen hier ernst, es ist so ein bisschen gedämpfte Stimmung, das ist mein Auftreten, da gibt es heftige Kritik an meinem Erscheinungsbild, ich bin arm an Themen, ich wirke unsympathisch und rechthaberisch und habe meinen Halt im Bürgertum verloren, ich muss mich um die Verbesserung des Images bemühen. Da hat er gesagt, wo das Baby geschrien ist, ha, da sind die Jusos, weil die Jusos sind ja die Jüngeren von den Sozialdemokraten und dann haben sie sich ja gelacht, aber es ist eigentlich, wenn er das in einem Gotteshaus sagt, ist es ja schon so ein bisschen so hart an der Grenze zum richtig, zu einem handfesten Skandal, oder? Der hat dann auch noch gesagt, was auch vielleicht ein Witz ist, er hat gesagt, die Gesellschaft bleibe nur solidarisch, wenn sie weit über das hinausgeht, was die Politik leisten kann. Gesellschaft weit über das hinausgeht, was die Politik leisten kann. Kann man darüber hinausgehen, sagt der Müntefering. Weit. Na, erbärmliche Verarmung. Gesine Schwan, Kandidatin der Regierungskoalition für das Bundespräsidentenamt, hat eine zu starke Fixierung auf die wirtschaftlichen Aspekte des Lebens kritisiert. Wenn es nur noch darum gehe, reich zu werden, sei dies eine erbärmliche Verarmung, sagt die Direktorin der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder, dem Deutschlandfunk. Das ist schon komisch. Uns hat sie was ganz anderes gesagt. Uns hat sie gesagt, ach, lassen wir das doch, ich werde sowieso nicht gewählt, das ist alles doch für die Katz und mir ist das wurscht. Mir ist das egal, hat sie gesagt. Viele Menschen seien durch den Reformprozess verunsichert, das steht ja auch, das hat sie auch gesagt, aber sie sagt immer was anderes, weil sie hofft ja auch noch gewählt zu werden. Wird sie aber sowieso nicht. Dann ist sie auch noch abgedruckt. Kritik auf irgendwas mit Kritik. Dann haben wir, das ist in Stockholm, die schwedische Integrationsministerin Mona Sahlin, Freundin und, das heißt nämlich wieder Angriff auf Ministerin, Freundin und Kabinettskollegin der ermordeten schwedischen Außenministerin Anna Lindh, ist bei einer politischen Kundgebung angegriffen und leicht verletzt worden. Während der Veranstaltung in Norrköping, südlich von Stockholm, schlug ein Unbekannter Sahlin heftig auf die Schulter, wie ihre Sprecherin Camilla Buzlago am Wochenende bestätigte. Die Ministerin habe durch die Wucht des Schlages eine Prellung erlitten. Die Polizei untersucht den Vorfall. Ich würde doch mal sagen, es ist nun also ein bisschen eine aufgebauschte, das hat ihr jemand auf die Schulter geschlagen und sie hat, na, es ist schon so ein bisschen, es ist ja nun auch hart an der anderen Seite der Grenze von der Müntefering da. Das ist nicht, das ist so ein bisschen, nicht wahr, das ist so eine, das ist ja etwas kokett, nicht? Bald Prozess gegen Saddam, der frühere irakische Präsident Saddam Hussein, hätten sie es gewusst, wird voraussichtlich nach Juli des Jahres vor Gericht gestellt. Das sagte das Mitglied des provisorischen Regierungsrates. Nach seinen Angaben haben Vertreter der Besatzungsmächte die Befreiung Saddams da verkehrt sich schnell eine Nachricht totales, genaues, exaktes 180 Grad Gegenteil. Die Befragung Saddams haben sie abgeschlossen, die Besatzungsmächte. Dabei sei es insbesondere um die Frage von Massenvernichtungswaffen, terroristischen Netzwerken und irakischem Auslandsvermögen gegangen. Ja, Saddam Hussein ist seit Dezember 2003 in Haft und das müssen sie vor den Wahlen noch so. Vielleicht wird Bush auch im Wahlkampf, vielleicht wird er auftreten als Zeuge in dem Prozess gegen Saddam, so eine Woche, und sie werden, weil es kann ja sein, dass sie Osama Bin Laden nicht rechtzeitig fangen, und dann haben sie jetzt aber zur Sicherheit, ich weiß nicht, ob ich das in aller Ausführlichkeit Ihnen richtig erzählen kann, aber ich hatte das ja neulich schon angedeutet, nicht? In den USA ist es jetzt aber eigentlich ganz egal geworden, ob sie das mit dem Saddam noch vor den Wahlen hinbekommen oder den Osama, der Osama ihnen vielleicht ins Netz geht, in ihr eigenes Netzwerk geht, ob sie den packen können, weil in den USA die nächsten Wahlen ja, weil sie hatten mit den letzten Wahlen so ein bisschen Unglück, weil sie waren so komisch ausgegangen und der eine hatte gewonnen und dann hat der aber nicht gewonnen und dann haben sie sich ein bisschen verzählt und sie hatten aus Versehen, konnten viele nicht wählen, weil da war was falsch und dann haben sie nicht genau erkennen können, was die meinten mit der Wahl, das konnte man auf so Bildern sehen, die im Wahlzettel so hochgehalten, weil die konnten mit irgendwas Scharfem ein Loch stechen und dann war das Loch nicht richtig durchgestochen und dann haben sie überhaupt nicht den politischen Willen des Volkes richtig, also das sagen sie nicht, wie heißt denn das, der Voter, der Wählerinnen und Wähler, konnten sie nicht richtig erkennen und es war sehr knapp und der Anwalt, der gerade IBM verklagt, weil eine ganz wahnsinnige Softwarefirma aus Utah glaubt, ihnen würde Linux gehören, der Anwalt hat auf jeden Fall dann den demokratischen Kandidaten Gore, der auch durchgeknallterweise irgendwann mal glaubt, er hätte das Internet erfunden. Der hat den irgendwie vertreten und dann hat Bush auch jemand vertreten und Bush war am Ende Präsident, aber es hat lang gedauert und hat das Vertrauen der Amerikanerinnen und Amerikaner in ihr Dings irgendwie hat es ein bisschen zermürbt und deshalb ist jetzt die neue Idee, dass sie nämlich mit Maschinen wählen. Das sind solche Computer, mit denen kann man richtig wählen. Und dann drückt man drauf, einfach und fertig. Und man kann, der Witz ist nun, dass diese, ist das besser ohne diesen Hut auf dem Mikrofon? Ich weiß nicht. Ich erzähle Ihnen, das ist jetzt unser Cliffhanger. Ich erzähle Ihnen das einfach morgen um dieselbe Zeit, was der Witz ist jetzt, nämlich mit den Wählen, dass die Maschinen wählen. Und in Amerika, ach, jetzt fällt mir ein, unser Korrespondent hat sich gemeldet, unser Mann auf der anderen Seite vom Ozean hat geschrieben, hier schreibt ein anderer, der sei krank, bin krank, komme nicht. Aber das ist unser Berlin-Korrespondent, der das schreibt. Unser USA-Korrespondent hat sich wieder gemeldet. Der schreibt heute ganz in seiner knappen Art, in seiner auf das Wesentliche konzentrierten Art, schreibt er Times Ranking of the Most Influential People of the World. Ich übersetze es für Sie. Das ist das Ranking von der Zeitschrift Time, dem Magazin Time. Das ist jetzt nicht, das entspricht in Deutschland eher dem Spiegel, nicht so sehr der Zeit. Times Ranking of the Most Influential, der einflussreichsten Personen der Welt. George Bush, Bill and Hillary Clinton, Osama Bin Laden, Mel Gibson. Krass, nicht? Wahnsinn. Grüße aus Washington, Washington DC. Unser Amerika-Korrespondent. Morgen hören Sie von ihm mehr. Jetzt war ich so überschwänglich und beglückt, dass ich das, dass mir das eingefallen ist, dass ich ganz vergessen habe. Ah, das mit den Maschinen in den USA, keine Menschen mehr, sondern Maschinen, was das alles noch ergibt, das erzähle ich Ihnen. Das melden wir morgen, weil dann müssen wir das noch vorher genau nachschauen. Vielleicht kann auch unser Korrespondent nochmal. Hier haben Leute über uns, über das Radio abgestimmt, was sie gut finden. Das gibt's auch morgen für Sie. Und der Fernsehmoderator hat die Italiener beleidigt, habe ich auch gesehen schon. Und Osama Bin Ladens letzter Clip ist ins Deutsche übersetzt von Osama, also seine Mitarbeiter haben es selber ins Deutsche übersetzt. Meldet der Spiegel, ein Novum, meint Salah Nagem vom Fernsehsender Al-Arabiya, glaube ich heißt er, zur professionellen Übermittlung der Meldung aus dem Untergrund. Vor allem überrascht den Nachrichtenchef der TV-Station in Dubai, dass die englische Fassung der deutschen Übersetzung folgt. Ein technisches Problem oder ein politischer Affront? Wie jetzt auch Al-Qaida gemeldet hat, Spanien wäre jetzt raus irgendwie aus dem, Spanien wäre nicht in Gefahr, weil sie wollen ihre Truppen, die haben jetzt einen, vermutlich auch einen PR-Fachmann hinzugezogen. Sie haben auf jeden Fall auf ihrem Video gleich die deutsche Übersetzung richtig professionell gemacht, schreibt der Spiegel mitgeliefert. Der diplomatische Tonfall, aber dann haben sie doch ein bisschen, schreibt auch der Spiegel, so schlechte Übersetzung gemacht. Sie haben hier geschrieben, Al-Qaida, an wen richten Sie das? An Schröder und Fischer, haben sie gesagt, ein Schluck Vorbeugung ist besser als ein Zentner Behandlung. Da rätseln die deutschen Adressaten dieser Videobotschaft von Osama Bin Laden natürlich, was da gemeint sein könnte. Kapitulationsprozess. Egal. Wir haben noch weitere Meldungen aus der Welt der Meldungen. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Wir haben jetzt aber auch vorliegen diese Superplatte mit dem Cover von Pettibone. Goo von Sonic Youth von ungefähr 1991 und Sie hören jetzt das Stück über die Sängerin von den Carpenters, Karen Carpenter. Ein Tunic, Song for Karen, über das, dass man nichts isst und über neue Freunde und dass die über das nicht essen.
Goodbye, Hollywood. Goodbye, Danny. Hello, Janice. Hello, Dennis, Elvis, and all my brand new friends. I'm so glad you're all here with me. The very end.
Super Stück, oder? Sind aber die Nachrichten auf der Nachrichtenseite von der Süddeutschen steht. Das sind jetzt auch Nachrichten noch aus der Welt der bewaffneten Konflikte. Das finde ich recht amüsant oder finde ich recht überraschend. Schießerei unter UN-Polizisten. Oh. Zwei Amerikaner und ein Jordanier im Kosovo getötet. Bei einem Schusswechsel zwischen UN-Polizisten im Kosovo sind zwei Amerikanerinnen und ein Jordanier ums Leben gekommen. Ein jordanischer Wachmann hatte zu schießen begonnen, als 21 Justizvollzugsbeamte aus den USA sowie zwei Türken und ein Österreicher in drei Bussen, 7 pro Bus, ein Gefängnisgelände im serbischen Norden der geteilten Stadt Mitrovica verließen. Der 10-minütigen Schießerei soll ein Streit über die amerikanische Politik im Irak vorausgegangen sein. Wofür es aber, hat der Spiegel nicht gesagt, vorne drauf Bushs Vietnam, dass die auch in anderen Ländern streiten die sich und dann haben sie 10 Minuten aufeinander geschossen, wofür es aber keine offizielle Bestätigung gab. 10 weitere Amerikaner, darunter 5 Frauen, sowie ein Österreicher wurden zum Teil schwer verletzt. 4 Jordanier seien festgenommen worden, sagte der deutsche Chef der 3500 UN-Polizisten im Kosovo, Stefan Fellner. Er sprach von einem, und das ist ein Zitat, schrecklichen Zwischenfall und einem, das ist auch ein Zitat, traurigen Tag für die UN-Friedensmission. Der Leiter der UN-Verwaltung im Kosovo, der Finne Harri Holkeri, zeigte sich schockiert über den unglücklichen Tod, das ist auch ein Zitat, engagierter Profis, die von so weit hergekommen waren, um dem Kosovo auf seinen Weg in die Zukunft zu helfen. Ein Sprecher in der jordanischen Hauptstadt Amman drückte das Bedauern der jordanischen Regierung über den Vorfall im Kosovo aus. Die amerikanischen Opfer waren erst vor 10 Tagen im Kosovo eingetroffen. Würde man nicht eher sagen, die amerikanischen UN-Dings soll werden? Weil es klingt jetzt so ein bisschen so, als wären sie schon so als Opfer, sind sie schon so opfermäßig da, vielleicht schon in so einem Sack oder so in so einer opfermäßigen, oh Gott, die Jordanier werden uns bestimmt fragen, was tut ihr im Irak? Und dann kriegen wir eins auf unsere Mütze. Hatten am Samstag ihren ersten Arbeitstag erst, ein Jubiläum, ihren ersten Arbeitstag. Und die Jordanier hatten nach Polizeiangaben vor 3 Wochen begonnen. Die waren schon etwas erfahrener und waren etwas schneller am Abzug. Fellner sagte, es sei noch zu früh, um Schlüsse über die Motive zu ziehen. Die meisten der verletzten UN-Polizisten wurden zunächst in der Klinik des serbischen Teils von Mitrovica notoperiert und versorgt. Vor der Klinik versammelten sich Serben, um Blut zu spenden. Die haben auch alles schon wieder vergessen. Die leben auch schon in der am Oberschenkel verletzte österreichische UN-Polizist wurde am Sonntag in Wien erwartet. Zum Opernball sicher schon wieder im Einsatz. Das ist doch eine erfreuliche Wendung der Ereignisse. Hier ist jetzt auch, weil das ist schon, während das jetzt eine Verwechslung war, steht bei dem anderen Text, da geht es um was ganz Ähnliches, auch eine Verwechslung. Iraker, oder da war es Absicht und hier ist es eine Verwechslung. Iraker hielten deutschen Konvoi für, da sind ja diese 2 GSG-9 Beamten, wo nicht so klar ist, was haben die da gemacht, die sind einfach so rumgefahren, was hatten sie zu suchen oder so, sie haben irgendwas gesucht und der Tod von 2 deutschen GSG-9 Beamten im Irak ist offenbar Folge einer Verwechslung. Laut einem Bericht von dem Spiegel TV sagte der Präsident von irgendwas, die hätten sich geirrt und der entschuldigte sich bei den Deutschen, die Fahrzeuge wären nicht beschossen worden, wenn sie als deutscher Konvoi gekennzeichnet gewesen wären und an dem Checkpoint angehalten hätten. Da könnten sich die Deutschen ganz viel ja Blutvergießen ersparen, wenn sie oben einfach immer das mit der, aber vielleicht waren sie echt so in Undercover-Mission unterwegs, wenn sie so eine große deutsche Fahne von heute oder von früher, irgendeine deutsche Fahne, die man in der ganzen Welt gut erkennen kann, dass es sich hier um Deutsche handelt, können sie oben dran machen, dann werden sie, sagen die Verantwortlichen, denen tut's leid, sie haben das verwechselt und die Deutschen hätten oben, vielleicht machen sie die Fahne richtig oben mal sichtbar dran, nach einem Bericht des Magazins Focus, wo vorne drauf diese beiden Kerle drauf sind und der eine sagt, warum immer ich, der 5 GSG-9 Beamte irgendwas, jetzt sind es noch mehr, Bundesinnenminister Otti Schilly hat was eingeleitet, Botschaftskonvoi hat was gemacht, Spiegel TV auch wieder hier dabei, Bundesinnenministerium wies zurück, Leichen der Beamten konnten immer noch nicht geborgen werden, weil es ist natürlich auch gefährlich, weil die Gefahr droht, dass dann vielleicht bei der Bergung der Beamten noch mehr Leichen hinterher geborgen werden müssen. Das ist sehr gefährlich. Die Bundesregierung bemühe sich, ihr Schicksal schnell aufzuklären, sagt der Außenminister Joschka Fischer der Welt am Sonntag. Das ist angesichts der extrem schwierigen Sicherheitslage nicht leicht. Das ist schwierig und deswegen nicht leicht. Das ist wegen den leichten Gefahren, die wir noch sehen, ein bisschen komplizierter, als wir ursprünglich dachten. Aber sie versuchen sie, nach Angaben eines irakischen Regierungsbeamten, sind sie, damit sind die GSG-9-Beamten gemeint, sind südlich von Fallujah verscharrt worden. Und wir, die sind immer noch so ein bisschen auf der, die suchen das noch. Das war das Stück eben mit dem, über Karen Carpenter. Das ist das Stück, wo Kim Gordon hat den, Chuck D von Public Enemy gezwungen zu sagen, Fear of a Female Planet. Das ist das Stück mit dem Video, mit der gut aussehenden, mit dieser schwarzen Katze, falls Sie sich erinnern. Ist gleich fertig. Hören Sie sich nochmal gut, hören Sie das nochmal gut alles an. Und das ist wieder die. Chuck D, wann kommt denn Chuck D? Das können Sie sich zu Hause anhören. Wenn Sie dann auf der Seite gekommen sind, wo steht Luftgitarristen der Liebe, dann wissen Sie, das ist nicht der Wirtschaftsteil, nein, das ist das Feuilleton. Von der Süddeutschen Zeitung steht aber bestimmt gar nichts drin für uns. Da hat jemand was geschrieben hat jemand sowas ganz schlecht Gelauntes geschrieben über die Musikindustrie, dass sie immer nur so ganz austauschbare Stars produzieren, nicht? Dabei sagen wir doch, wenn man so seine Artikel schreibt, soll man doch gute Laune verbreiten und selber auch haben beim Schreiben, dass man sich dass man nicht so komisch klingt, dass es nicht so traurig aussieht, wenn man, dass sie nicht so schlimme Artikel schreiben. Und unten steht noch hier, die Weltprobleme sind drängend und die Zeit ist knapp. Jean Ziegler wird 70. Das ist kurz und knapp. Die Weltprobleme sind drängend und die Zeit ist knapp. Die Taz wird 25, aber die Zeit ist knapp. Die Zeit ist knapp. Ja, dann schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt, wir gucken mal, was im Fokus noch hinter der Seite 3 versteckt ist, wenn es wieder heißt, warum müssen in Amerika die Maschinen wählen und können nicht ihr Lied singen, während die Menschen auf den Wahlzetteln ein Kreuz machen oder ein Loch durchstechen, sondern warum wird es von Maschinen gemacht? Was sind das für Maschinen? Was sind die Köpfe hinter den Maschinen? Was sind die Firmen hinter den Köpfen hinter den Maschinen? Und was sind die wirtschaftlichen Interessen hinter den Firmen hinter den Köpfen, hinter den Maschinen, die statt der amerikanischen Wahlberechtigten in diesem November werden sie wählen, die Maschinen. Und hören Sie nochmal zu, ob der Amerika-Korrespondent wieder geschrieben hat. Jetzt haben wir hier ein lustiges Programm, eine ganz überraschende Abfolge von Programmen. Es kommen nämlich erst die Sendung Mars Media Montag. Heißt es Montag oder Mann? Offiziell heißt es Montag, Mars Media Montag. Danach kommt Lobotomie und danach kommt Chicks on Speed Records Sendung mit Mario und Angie. Und danach ist hier wieder die Bar und dann müssen Sie noch, das haben wir auf den Zettel geschrieben, ganz viele von unseren Terminen in der. Au, jetzt brennt's. Jetzt brennt es sicher hier gleich. Hier brennt es auf unserem Tisch. Oh je. Ich gebe mal einfach ab in die angeschlossenen Funkhäuser.